Das spielende Klassenzimmer.
Hallo und herzlich willkommen zu Folge 46 des spielenden Klassenzimmers. Am Mikrofon Daniel Bernsen. Heute eine Freude und zum ersten Mal bei uns im Podcast der Boardgame Historian, wobei seit gut einem Monat nicht mehr einfach nur Historian, sondern quasi Dr. Brettspiel. Hallo Lukas und nochmal herzlichen Glückwunsch zu deinem Doktor.
Moin Daniel, es ist mir ein Blumenpflücken, dich jetzt mal wieder hier treffen zu können.
Ja, lang ist es her wir kennen uns und das schon eine ganze Weile. Ja. Für alle, die dich nicht kennen, magst du dich selbst kurz vorstellen?
Gerne, genau.
Wer oder was bist du?
Ja, wer oder was bin ich? Das frage ich mich auch immer wieder aufs Neue. Aber ich glaube, mittlerweile würde ich mich als Historiker-Spieleforscher vorstellen, wenn man mich fragt. Ich habe in Münster ursprünglich Geschichte und katholische Theologie studiert, auf Lehramt tatsächlich. Deswegen habe ich hier einen gewissen Bezug gehabt. Ich bin dann aber falsch abgebogen und bin irgendwie an der Uni erstmal reingegangen und dann geblieben und habe eben jetzt meine Dissertation über das Mittelalter im modernen Brettspiel erfolgreich abschließen dürfen. Genau, und habe vor fünf Jahre ist es tatsächlich jetzt schon her, zusammen mit Anna-Clara Falke das Projekt Boardgame Historien ins Leben gerufen, wo wir uns ganz kurz zusammengefasst mit der Frage beschäftigen, wie eigentlich Geschichte, mittlerweile auch Gesellschaft, in dem Medium des modernen Brettspiels dargestellt wird und warum das vielleicht interessant sein könnte.
Da sind jetzt ganz viele Ansatzpunkte drin. Ich hake mal nach. Warum machst du das?
Ja, warum mache ich das? Die eine Sache ist, also macht mir tatsächlich Spaß. Also das ist immer das Schrecklichste, was du sagen kannst. Aber tatsächlich spiele ich auch schon länger und in der Familie haben wir auch mal gespielt. Und dann, das muss ich aber auch ganz klar sagen, tue ich das, weil ich damit auch meinen Lebensunterhalt verdiene. Das ist nochmal ganz, ganz wichtig, glaube ich. Aber ursprünglich war die Idee wirklich zu sagen, hey, Brettspiele sind ein spannendes Medium. Menschen werden an einen Tisch gebracht. Ich mag die Offenheit der Spielwelten. Und ich habe hier die Möglichkeit, mich mit meinem Hobby wissenschaftlich und auch beruflich mittlerweile auseinandersetzen zu dürfen. Ja.
Magst du noch mal was? Ich habe das eben so flapsig gesagt, Dr. Brettspiel. Aber du hast ja tatsächlich über Brettspiele promoviert. Und du hast das eben in der Vorstellung sehr schnell gesagt. Und ich glaube, wenn ich es richtig im Kopf habe, dann hat deine Diss tatsächlich noch mal einen richtig schönen langen Titel. Magst du dir noch mal erzählen und auch sagen, was dahinter steckt?
Ja, das ist mal gefährlich. Jetzt muss ich ihn zusammenkriegen. Genau, also der tatsächliche große Titel ist Brettspiele als moderne Brettspiele als Quellen populärer Kirchengeschichtskulturen. Theorie, Medium, Methodik am Beispiel mittelalterlicher Klosterkultur auf dem Tisch. So, das ist der Titel an sich. Genau, er ist eben auch in der Kirchengeschichte offiziell angesiedelt. Es ist, ich bin nicht nur Historiker, ich bin Kirchenhistoriker. Aber vielleicht habt ihr den Untertitel schon gemerkt. Also was ich in dieser Disc gemacht habe, ist einerseits natürlich zu untersuchen, welches Bild vom Mittelalter finden wir in modernen Brettspielen. Das ist doch etwas, wo ich ja Daniel tatsächlich damals darüber kennengelernt habe. Also die ganze Frage nach Geschichtskultur, damals, als ich vor langer Zeit angefangen habe. Also Geschichtskultur ganz kurz, beschäftigt sich eben mit der Frage eigentlich, wie Vergangenheit in unserer Gegenwart wahrgenommen wird. Das heißt, es geht gar nicht schwerpunktmäßig unbedingt immer um die Frage nach richtig oder falsch. Weil dann könnte man immer sagen, ja, lasst es sein, weil es ist, also gerade in Spielen, ist es nie richtig, weil es immer verkürzt dargestellt wird, sondern wirklich vielmehr um die Frage, welche Narrative werden transportiert, welche Möglichkeiten haben das Medium. Aber, Klammer zu, als ich damals angefangen habe, war Daniel tatsächlich mit einer der einzigen, die zu dem Quatsch mal was publiziert haben. Da habe ich ihm tatsächlich direkt damals eine Mail geschrieben und ich weiß nur, dass auch schon so kam, ich habe gar nicht so viel Zeit. Das war das Erste, aber er hat sich trotzdem die Zeit genommen, mich mit mir zu unterhalten. So, also, das ist der Rahmen. Ich habe mir in meiner Dissertation also nicht angeschaut, ob das Mittelalter im Brettspielen richtig dargestellt wird, sondern ich habe mir angeschaut, welche Vorstellung vom Mittelalter durch moderne Brettspiele transportiert wird. Und das ist jetzt das, was viele von euch vielleicht, die es hören, mitgekriegt haben. Moderne Brettspiele sind, trotz ihrer großen Bekanntheit in Deutschland, immer noch im Vergleich zu digitalen Spielen unterbeforscht. Und das heißt, eine ganz große Aufgabe meiner Dissertation war es, zu schauen, wie kann ich denn eigentlich als Historiker ein Brettspiel als Ganzes mir anschauen? Also, ne, es ist eine Sache zu sagen, hey, du hast hier ein Cover und da ist ein bestimmtes Bild vom Mittelalter drauf, hell oder dunkel. Aber wie kann ich denn ein ganzes Brettspiel lesen? So, das ist so ein bisschen eine der Sachen, die ich versucht habe, mir anzuschauen, mit welchen Fragestellungen man dran geht. Und weil ich eben in der Kirchengeschichte unterwegs bin, habe ich mich auf Klöster konzentriert, weil Klöster sind nicht nur spannend, also finde ich tatsächlich, sondern auch erschreckend häufig in Brettspielen zu finden. Also das ist natürlich immer die Frage. Es ist cool, wenn du etwas interessant findest, aber wenn es nicht vorkommt, dann wird es schwer, dazu einen Diss zu schreiben. Aber mittelalterliche Klosterkultur findet man einiges. Ja.
Ja, wollte ich jetzt sagen, wer so ein bisschen im Brettspielbereich unterwegs ist und das auch schon ein wenig länger, für den ist, glaube ich, das irgendwie bekannt, ne? Mittelalter und speziell auch Klöster, dass die zumindest früher, ich glaube heute nicht mehr so häufig, irgendwie thematisch in Brettspielen aufgearbeitet worden sind.
Ja.
Ich gehe nochmal zurück zu dem, was du gerade angedeutet hast. Das ist ja eine Frage der Methodik auch. Ne? Wie liest man denn ein Brettspiel vollständig? Das weiß nicht, ob man das kurz irgendwie beschreiben kann, was für einen Ansatz du da gefunden hast.
Also, nein, also eine Sache ist, glaube ich, dann direkt wichtig festzuhalten. In den Game Studies unterscheidet man, und das finde ich auch sinnvoll, zwischen Play auf der einen Seite und Game auf der anderen Seite. Was ich mir tatsächlich nicht angeschaut habe, ist, welche Bilder beim Spielen selbst entstehen. Also ich habe nicht gesagt, ich setze jetzt hier 4, 5 arme Menschen zusammen, die dieses Spiel spielen, die interviewe ich dann, nehme den Spielprozess auf und versuche dann dadurch zu untersuchen, was im Gespräch vorkommt. Was ich, wie ich gesagt habe, hey, es gibt Literaturwissenschaftler, die schauen sich ein Buch an, es gibt Medienwissenschaftler, die gucken sich einen Film an, ich möchte es mal ein Brettspiel machen. Und da ist natürlich die grundsätzliche Frage erstmal, woraus besteht denn eigentlich ein Brettspiel? Das war so ein bisschen mein Versuch, das Ganze auseinanderzusetzen. Und ganz grundsätzlich bin ich, ist immer ganz wichtig, ich habe einen Vorschlag, das ist nicht das Ende vom Lied, das ist immer die Gefahr bei WissenschaftlerInnen, dass sie das sagen, aber das würde ich gerne noch betonen. Ich habe für mich die Antwort gefunden, für mich besteht ein Brettspiel immer aus einem Thema, aus einem Regelwerk und aus dem Material, also den physischen Bestandteilen. Und diese drei Sphären stehen in einer Beziehung zueinander. Und jetzt muss ich mir eben anschauen, wie das Brettspiel dann Informationen an den Spielern kommuniziert. Das klingt jetzt sehr weird vielleicht, aber runtergebrochen. Brettspiele haben eine Haptik, ne? Also Materialität. Brettspiele haben Text, auch ganz wichtig. Und das vielleicht Spannendste ist wirklich das Regeln, also die Regeln. Also wie kannst du eigentlich, also welche, ist es so, dass Brettspiele durch Regeln Argumente machen? Das Problem an der Sache ist, das ist immer sehr voraussetzungsreich und kommt immer auch ganz darauf an, was der Spielende selbst für ein Wissen mitbringt, um dann bestimmte Botschaften vielleicht deduzieren zu können. Ich mache das an einem Beispiel, nur einmal, weil ich schon wieder merke, das wird total theoretisch, im Spiel Ora et Labora. Wieder ein Klosterspiel, das vielleicht einige oder andere kennen, von Uwe Rosenberg. Ich glaube, 2011 ist es tatsächlich schon das erste Mal erschienen. Klassiker, du musst ein Kloster aufbauen. So, und da hast du verschiedene Waren und diese Waren haben unterschiedliche Siegpunkte. Und jetzt ist es spannend, dass die Reliquie die zweitmeisten Siegpunkte gibt und das Wunder mit Abstand die meisten. Das heißt, wenn wir uns jetzt diese Spielwelt angucken, wie sie aufgebaut wird, gibt ein ganz klares Argument. Also das Wertvollste, das Ora et Labora, in dieser mittelalterlichen Klosterspielwelt sind Reliquien, sind Wunder. Und das kann man jetzt auf ganz, ganz viele unterschiedliche Bestandteile des Spielsystems ausweiten und so versuchen, Aussagen zu treffen, die tatsächlich auch verifizierbar sind. Das ist ja immer das Wichtige. Also, was ich nicht machen möchte, ist wild über Spiele sprechen, sondern ich möchte ja gucken, dass es auch wissenschaftlich nachvollziehbar ist. Ja.
Das heißt, wenn ich dich richtig verstehe, hast du Brettspiele quasi als Medium betrachtet und nicht so sehr als kulturelle Praxis?
Ganz genau. Das ist perfekt zusammengebracht. Genau, also vollkommen richtig. Das also habe ich tatsächlich längere Absätze in meinem Diss auch drin, um dieses Desiderat nochmal hervorzuheben. Also was ich tue, was ich nicht tue. Und ich habe mich dazu entschieden, weil ich gesagt habe, einerseits bin ich kein Soziologe. Das ist mir nochmal wichtig. Da gibt es Leute, die haben ganz andere Fähigkeiten. Und ich glaube auch, dass es wichtig ist, das einmal durchzudeklinieren, damit du nämlich dann auf dieser Grundlage im besten Fall, also so sehe ich meine Arbeit tatsächlich, also nochmal, es ist kein Abschluss von dem, also Lukas Boch hat jetzt die Brettspiele zu Ende erforscht, das ist sowieso Quatsch, aber ich hoffe sehr, dass diese Arbeit eine Hilfestellung leisten kann für weitere Forschenden, um dann ihre Ansätze weiterzuverfolgen. Ja.
Oder für dich?
Also genau, also danke, dass du es sagst.
Nee, hast du noch Pläne, das irgendwie weiter zu beforschen jetzt? Oder ist das für dich jetzt mal abgeschlossenes Kapitel?
Ich habe das in der Forschung nicht gesagt, aber ich bin jetzt ja auch, also ich bin ja weg aus Münster. So, ich habe meine Zeit abgebrochen und bin jetzt unter anderem in Bonn am Lab for Analog Games and Imaginative Play, da reden wir vielleicht später noch drüber. Und da möchte ich gerne versuchen, diese Forschung weiterzuführen und natürlich dann auch auf Grundlage dessen, was ich in der DIS herausgearbeitet habe, mich stärker mit der Frage zu beschäftigen, was du vielleicht auch für konkrete Auswirkungen hast. Ein Beispiel, ich finde total interessant zu untersuchen, wie Brettspiele in der Wissenschaftskommunikation eingesetzt werden können. Und Dr. Philipp Schrögel, das ist witzigerweise ein Physiker, ich hoffe, verstand ich mich jetzt nicht, der will jetzt gucken, dass man schaut, wie kannst du einem Brettspiele in der Frage nach Nachhaltigkeit stärker einsetzen. Er ist ein Naturwissenschaftler und möchte wirklich gucken, hey, wir machen jetzt Spieleabende mit Emission zum Beispiel. Und dann fragen die Leute wirklich nachher, hey, habt ihr was mitgenommen? Was habt ihr mitgenommen? Also ja, ich werde dem Forschungszweig definitiv erhalten bleiben. Da habe ich jetzt das Glück, das auch offen sagen zu dürfen. Und ich glaube, es ist einfach noch sehr, sehr viel zu tun. Ja.
Lass uns nochmal einen Blick werfen auf die Inhalte und die Ergebnisse deiner Arbeit.
Gerne.
Wenn ich an das Mittelalter, / gerade Klöster in Brettspielen denke, dann kommen mir viele, sagen wir mal, Allgemeinplätze in den Sinn, die aus einer medialen Wahrnehmung, ne, Bücher, Filme und so weiter herrühren. Also da sind eben die bierbrauenden Mönche, ne, da sind du hast es gerade gesagt, Ora et Labora, das Beten, das Arbeiten, gerade die Benediktiner dann gerne als Vorbild, ne? Klosteraufbau, das heißt das Bauen von oder Errichten von Klöstern. Würde ich sagen, da gibt es eine gewisse Sache, die ich als Geschichtslehrerin, Geschichtslehrer eine gewisse Erwartung hätte, was kommt. Ja, aber vielleicht hast du auch überraschende Dinge gefunden, von denen du vorher nicht gerechnet hast. Und sagst, okay, das war halt tatsächlich so ein Ding, hätte ich jetzt vorher nicht antizipiert gehabt.
Ist eine ganz spannende Frage. Und auch da wieder, ne, Dissertationen neigen dazu, zu viel zu machen, zu groß zu sein. Und ich hatte am Anfang die großartige Idee zu sagen, ich gucke mir jetzt das Mittelalter als Ganzes an. Überraschend, das habe ich nicht gemacht, weil es gibt sehr, 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 sehr viele Spiele. Was ich aber schon gemacht habe, ist mir eine große Masse an Spielen anzuschauen, dann mal zu gucken, gibt es vielleicht Narrative oder Schlüsselmotive, darüber will ich sprechen, die einfach immer wieder auftreten und die vielleicht auch nochmal im Vergleich zu anderen Medien, und das finde ich nochmal besonders interessant, sich unterscheiden. In der Medievistik spricht man zum Beispiel nach Gerhard Oechsle von dem zweigeteilten Mittelalter. Also dass unsere Vorstellung vom Mittelalter eigentlich in zwei Art und Weisen vorherrscht. Eins ist das finstere, dreckige Mittelalter. Kennt ihr die Memes bestimmt auch auf Social Media. Quasi wenn du einen Mittelalterfilm drehst, dann kommt da so ein Filter drüber und alles ist muddy und schmutzig, das ist Mittelalter. Und auf der anderen Seite dieses Romantisierte von einer Zeit, wo noch alles in Ordnung war, etc. pp. Und ich bin schon reingegangen mit dem Ansatz, ja, Mittelalter, Brettspiele ist eher freundlich, aber dass es so extrem ist, hätte ich wirklich nicht gedacht. Also ich habe in den locker über 400, 500 Spielen, die ich mir jetzt auch schon mal wenigstens oberflächlich angeguckt habe, vielleicht 2, 3 gefunden, die ganz explizit in ihrer Ästhetik auf das finstere Mittelalter verweisen. Bestes Beispiel sicherlich Zombicide Black Plague, von Asmodee, von Coolment or Not bei Asmodee erschienen, wo du wirklich komplett da reingehst. Aber das ist interessant. Also erstmal ein Befund. Und jetzt aber natürlich die Frage, warum ist das denn eigentlich so? Das ist natürlich das Spannende, was man da weiter überlegen kann. Und da würde ich sagen, auf der einen Seite, Brettspiele sind für immer noch viel für Familien gemacht. So, das heißt, du musst da irgendwie auch gucken. Uwe Roseberg hat das auch mal schön formuliert. Brettspielcover haben fast immer einen blauen Himmel. Also wenn man sich das so anschaut, das ist ganz klar. Und das, obwohl vielleicht das gar nicht passt in die Situation, aber einfach diese Atmosphäre, dieses Schöne, dieses Archaische, das willst du irgendwie haben. Und im Brettspielen baust du nun mal auch häufig was auf. Das heißt, es passt auch regeltechnisch viel besser, dass du eine angenehme Atmosphäre machst. Ich meine, unter uns gesehen, wenn du dich abends hinsetzt mit Leuten, willst das spielen, willst du vielleicht nicht irgendwie eine Pest statt aufbauen, obwohl jetzt zuletzt tatsächlich ein Spiel erschienen ist, Night Soil, wo es darum geht, dass du versuchen musst, als mittelalterlicher, früher neuzeitlicher Unternehmer die Überreste, die Fäkalien so aus London rauszubringen. Das gibt es auch. So, einer Punkt. Der andere Punkt, den finde ich sehr interessant, Spiel des Jahres. Alle wissen das, die hier diesen Podcast hören. Spiel des Jahres ist nicht nur ein sehr bedeutender Preis, sondern auch einfach monetär extrem wichtig. Also wenn du diesen Preis gewinnst, dann gibt es Geld. Und gerade zu Beginn kann man sehr schön in den Aufzeichnungen sehen, dass jegliche Spiele, die Krieg thematisieren, rausgenommen wurden. Das war kontrovers. Also ich finde es durchaus, kann man sagen, dass durch diese Auswahlkriterien von Spiel des Jahres das mittelaltermoderne Brettspiel in eine ganz bestimmte Richtung gebracht wurde. Das fand ich tatsächlich interessant, das auch mal so nachweisen zu können. Genau. Das wäre ein Punkt. Andere Dinge wie, Überraschung, Frauen kommen nicht so häufig vor, kann man sich vorher denken, kann man da aber auch nochmal sehr schön nachvollziehen. Ja. Aber das sind, glaube ich, so die Hauptpunkte, die ich nochmal mitnehmen würde jetzt. Also dieses ganz klare Bild. Brettspiele haben ein anderes Mittelalterbild als Filme, digitale Spiele und Romane auch. Also das finstere Mittelalter findest du im modernen Brettspiel sehr, sehr selten.
Das finde ich tatsächlich interessant, weil wenn man das Beispiel als Medium betrachtet, und das ist gerade so gesagt, wenn du dich abends mit Freunden zusammensetzt, aber andererseits gibt es ja auch Menschen, die treffen sich, um zum Beispiel dann einen Horrorfilm zu gucken. Ja. Oder du liest halt eben ein Buch, was so ein finsteres Bild vom Mittelalter zeichnet. Und das ist ja auch eine Form von Unterhaltung.
Es kommt das nicht so stark, ne?
Ja. Ja, und mir ist jetzt, also das mit dem Spiel des Jahres, ja, aber da sind wir im Bereich der Familienspiele. Mhm. Und da würde ich jetzt zum Beispiel jetzt Kenner- und Expertenspiele ein bisschen von abheben. Hast du noch andere Punkte gefunden, warum das so ist, so positiv? Also mich überrascht es tatsächlich. Also mir fallen auch nur Spiele ein, wie du sagst, ne, die eben so ein positives, freundliches Mittelalterbild haben. Aber die Gründe dafür, weiß nicht, hast du noch andere Sachen gefunden?
Also eine Sache ist vielleicht nochmal wichtig. Es gibt ja durchaus, also Beispiel Orion, das ist ein Spiel, über das ich sehr, sehr häufig rede, immer wieder. Da gibt es auch die Regel Folter. Also das heißt, wenn du eine bestimmte Ressource nicht abgeben kannst, dann kriegst du Minuspunkte, musst du das abgeben. Das heißt dann nicht einfach Steuer, sondern das heißt halt Folter. So, das ist schon sehr stark. Da hast du das finstere Mittelalter schon mit drin. Aber trotzdem, die ganze Ästhetik bleibt freundlich. Aber ich würde wirklich, also mein Hauptpunkt wäre auf der einen Seite, dass du einfach häufig was aufbaust. Also Brettspiele sind generell eher weniger destruktiv. Also du baust eher etwas auf. So Shooter ist einfach schwierig in ein Brettspiel zu übersetzen. Immer noch. Gibt's auch jetzt Dungeon Crawler, klar. Aber das ist eine schwierigere Geschichte. Und ich glaube auch, dass sich Ästhetiken natürlich auch immer wiederholen. Also ein ganz großer Einfluss auf das freundliche Mittelalter ist Michael Menzel. Der hat ja neben Catan, was er viel illustriert hat, eine ganz spezifische Welt geschaffen hat, nachher auch die Abenteuer des Robin Hood, Andor. Es hängt auch von einzelnen Persönlichkeiten ab. Das würde ich schon sagen. Also Mechanismus ist für mich eine ganz klare Erklärung. Der Markt und am Ende einzelne Persönlichkeiten. Ja.
Mhm.
Das wären diese, gerade, also das auf jeden Fall für Mittelalter allgemein. Ich könnte gleich noch was über Klöster sagen, aber ja.
Ja, sag gerne noch was über Klöster, ja.
Okay. Klöster sind ja, ich sagte es schon, aus meiner Sicht sehr spannend. Da kannst du aber tatsächlich diese Unterscheidung in dunkles und helles Mittelalter viel besser durchziehen. In den roundabout 40, 45 Spielen, die ich mir angeschaut habe, die kannst du ziemlich gut in zwei Kategorien einteilen. Einerseits diese durch ökonomisierten Aufbauspiele, freundliches Mittelalter, und dann hast du eine riesengroße Masse an Spielen, die sich in der Referenz von Der Name der Rose, Umberto Eco, sehen. Und das ist wirklich spannend, finde ich. Film, also 1983 war das, glaube ich, ist der Film, ist das Buch rausgekommen, 1986, der Film auf Deutsch. Bitte steinigt mich nicht, wenn das jetzt nicht ganz korrekt ist.
Ja, mehr oder weniger passt schon, ne? So.
Mehr oder weniger passt schon. Und das war einfach ein unglaublicher Einfluss, den dieser Film hatte. Und wir finden jetzt mehrere Spiele, die entweder ganz direkt, also Cosmos hatte zum Beispiel einmal ein Spiel mit Der Name der Rose, quasi das Spiel rausgebracht, oder aber indirekt, indem zum Beispiel Figuren oder Kulissen aus den Film direkt in Spielen wiederverwendet werden. Da hast du dann eben so Tropes wie die geheimnisvolle Bibliothek, wo du Schriften drin hast, die verboten sind, Satansbibeln etc., solche Dinge. Das findet man da schon mal besonders und das fand ich dann natürlich wieder interessant, dass ausgerechnet bei einem Thema wie Kloster dann doch nochmal stärker zwei Hauptgruppen zu identifizieren sind.
Und meine Wahrnehmung, das hatte ich ja eben kurz angedeutet, war so, das ist eigentlich sowohl das Mittelalter wie auch Klöster hat seine Hochzeit quasi schon hinter sich. Also ich hatte jetzt den Eindruck, dass in den letzten Jahren da viel weniger erschienen ist. Und du hast ja das quasi ja auch zusammengetragen. Kannst du das bestätigen von dem Bestand, den du untersucht hast? Und hast du auch quasi eine Vermutung, warum es eine gewisse Zeit gab, in der das eben besonders beliebt war, das als Thema in Spiele reinzubringen?
Mein Herz blutet natürlich, wenn du das so sagst, aber leider Gottes muss ich das auch bestätigen. Man kann das sehr schön an den Spiel des Jahres Nominierungen sehen. Also das kann ich nachweisen, tatsächlich, dass von den Spiel des Jahres Spielen wirklich eine sehr, sehr große Anzahl historische Themen haben. Also auf jeden Fall sehr lange Zeit. Das hat sich zum Ende hin geändert. Und von diesen Spielen ist mit Abstand die größte Kategorie Mittelalterspiele. Das ist schon mal ganz interessant. Also bei Spiel des Jahres geblieben. Und was wir auf jeden Fall sehen können, ist, dass zwischen den 2000ern und 2010ern, da sind sehr, sehr viele Mittelalterspiele irgendwie rausgekommen. Genaue Zahlen müsst ihr jetzt nochmal nachschlagen. Und dann gerade in den letzten 5, 6 Jahren bist du immer mehr zu Naturthemen. Also das ist wirklich ein Ding. Also das merkt man ganz, ganz stark. Das ist auch, das kann man ja wiederum relativ gut erklären. Die Klimakrise, so, Umweltkrise hat die Leute einfach bewegt. Viele Leute auch in der Brettspielszene. Und da findet sich ein ganz klarer Umschwung her zu dieser Thematik. Auch deutlich mehr Fantasy als früher, das würde ich auch nochmal sagen. Du hast diesen Trend hin, dass du zwar noch Mittelalter hast, aber im Mittelalter sind auf einmal so Tiere. Also du willst weg, auch, ist ja generelle Diskussion immer, du gehst weg von der ganz krassen Historie hin zu fantastischen Welten eher. Gibt es auch verschiedene Erklärungen, warum das so ist. Genau, aber ich würde dich da unterstützen und sagen, dass gerade seit den letzten 5, 6 Jahren es proportional weniger Mittelalterspiele gibt, aber sie verschwinden nicht. Also du hast trotzdem jedes Jahr immer wieder Neuauflagen von Spielen, die das Mittelalter thematisieren. Unter den ganzen historischen Epochen ist das Mittelalter immer noch führend. Das kann man tendenziell doch noch sagen.
Aber warum? Also was macht das Mittelalter und gerade speziell auch Klöster so attraktiv? Du hast es ja quasi von der Seite erstmal beschrieben, dass das gerade Klosterleben und das Arbeiten im Kloster sich von den Mechanismen, Aufbau im Brettspiel gut eignet. Aber du hast ja auch eine andere Seite, das hast gesagt, die hast du nicht so explizit untersucht, aber wirst du bestimmt auch Gedanken gemacht haben. Das muss ja auch verkauft werden. Und wenn es ganz viel gibt, dann hat es sich verkauft. Das heißt, es fand ja dann zu einem gewissen Zeitpunkt auch besonders viel Anklang bei Familienspielenden in irgendeiner Form.
Ja. Also das ist also die generelle Frage, warum das Mittelalter sich vielleicht, also so vielleicht mal, welche Fragestellung habe ich denn? Aber ich habe gerade gesagt, einerseits die wissenschaftliche Public History Brille, welche Narrative werden transportiert. Für mich ist es aber auch immer ganz wichtig, und ich hoffe, mir ist das zum Teil gelungen, die Brille zu wechseln und quasi aus Sicht der Spiele-Designer zu schauen. Und da finde ich den Begriff ludisches Potenzial ganz nett. Also zu fragen, warum eignet sich denn jetzt vielleicht Thema XY besonders gut, um in einem Spiel verbaut zu werden? Und jetzt auch einerseits natürlich, verkauft sich gut, aber auch davon abgesehen. Also gibt es quasi Potenziale, die in bestimmten Epochen, bestimmten Thematiken schlummern. Und das Mittelalter, ich glaube, was das Mittelalter auszeichnet tatsächlich, ist, dass in unserer allgemeinen Vorstellung es eine sehr strukturierte Epoche ist. Was bedeutet das? Wir haben diese Ständegesellschaft. Das ist total schön. Auch wieder ein gutes Beispiel, Orléans, du hast die Kaste ist falscher Begriff, aber quasi Stand der Bauern. Du hast die Kleriker, du hast die Ritter. Und wenn du einen Ritter in dem Spiel siehst, dann weißt du auch hintergründig direkt, was der tut. Also was er nicht tun wird, ist Felder bestellen. Das ist ja das Hauptproblem an den guten alten Brettspielen. Die Regeln muss irgendjemand lesen und die muss er verstehen. Und das heißt, je mehr das Thema einen in den Spielen dazu bringt, dass er intuitiv versteht, was er tut, desto besser. Und ich glaube, da ist das Mittelalter sehr gut geeignet, weil es in einem kollektiven Gedächtnis, und das kann man durchaus kritisierend, noch eine sehr einheitliche Vorstellung dieser Epoche vorherrscht. Ritter, Schlösser, Prinzessinnen, ein Drache, und dass diese ganzen weit verzweigten Ideen, dass das Mittelalter zum Beispiel nicht nur in Europa stattfand, dass wir auch quasi in der Zeit zwischen 500 und 1500 Dinge in Asien hatten, die mit unserem Mittelalter natürlich nichts zu tun haben, das wird sehr gut quasi ausgeblendet. Also das wäre quasi so eine Erklärung. Das Mittelalter bildet, ist eine Fundgrube an Motiven, auf die sich viele Menschen ganz untergründig einigen können.
Ich kann das tatsächlich bestätigen. Du kommst zu den Ständen tatsächlich oft dann bei der Französischen Revolution zurück. Ne? Und dann ist das im Buch auch erklärt und die Schüler haben es auch im Unterricht in der Regel anders gelernt, weil es differenzierter in den Schulbüchern drin ist. Aber das, was du sagst, diese allgemeine Vorstellung ist unglaublich wirkmächtig und die führt immer dazu, dass der dritte Stand, das sind halt die Bauern und gleich, die sind arm und das führt zu einem Konflikt und egal, was im Buch steht, egal, was sie zum Mittelalter im Unterricht gelernt haben, sitzt das ganz tief drin in so einer, du hast es, glaube ich, kollektive Vorstellung genannt und dass da ganz reiche Bürger drin sind, ja, und hochausgebildete Universitätsprofessoren und Rechtsanwälte, das ist in der Vorstellung gar nicht drin und wird auch tatsächlich dann überlesen, wenn du mit den Schulbuchtexten zum Beispiel arbeitest.
Total spannende Perspektive.
Was ja zeigt, wie krass das halt wirkt, ja. Ne, so. Und das wird mich nochmal weiterführen. Du hast ja schon gesagt, du hast mal auf Lehramt studiert, ja. Aber bist natürlich jetzt nicht in der Schule gelandet. Ob jetzt Glück oder Unglück.
Das will ich gar nicht bewerten.
Dir überlassen, das zu bewerten. Aber du hast ja an der Uni auch Veranstaltungen gemacht. Insofern würde ich das mal so in den Bereich Bildung, Lehre, Lernen allgemeiner fassen. Das, was du für Klöster im Mittelalter in Brettspielen herausgearbeitet hast, siehst du da eine Relevanz für entweder die universitäre Lehre oder auch für den Schulunterricht, ob das jetzt Religions- oder Geschichtsunterricht ist?
Eine schwierige Frage. Ich würde da gerne auf eine Theorie zurückgehen, die du, glaube ich, tatsächlich auch, also du mir ins Ohr gesetzt hast. Also die Frage ist, wie kannst du denn mit Brettspielen eigentlich konkret arbeiten? Ich glaube, man muss unterscheiden. Auf der einen Seite, korrigiere mich, wenn ich es nicht richtig zusammenfassen kann, aber einerseits willst du es als Werkzeug einsetzen, um Dinge zu vermitteln. Also zum Beispiel willst du durch ein Brettspiel den Kindern zeigen, wie es in klösterlicher Vergangenheit war. Ne? Also es wäre Wissensvermittlung an sich. Da würde ich immer sagen, Brettspiele sind da bestimmt nicht das beste Medium, einfach weil sie sehr offen sind. Man muss sehr viel voraussetzen. Es braucht eine große Nachbearbeitungschance, um es zu nehmen. Also ich würde dann zum Beispiel sagen, hast du eine Reihe zum Kloster, Klöstern im Mittelalter, kann man ganz am Ende, nachdem man vielleicht viel gelernt hat, einmal so ein Spiel spielen und dann auch bitte nicht Ora et Labora, weil das sehr, 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 sehr lange dauert. aber dann hat das einen Mehrwert. Ich glaube, der eigentliche Vorteil von Brettspielen ist, dass man, also es sind Systeme. So, Systeme müssen zwangsläufig vereinfachen. Das ist aber vielleicht gar nicht unbedingt immer schlimm, denn sie können dadurch spielerisch den Leuten die Möglichkeit geben, bestimmte Dinge ja auszuprobieren. Das heißt, wenn wir jetzt bei Klöstern bleiben, zum Beispiel, was heißt es denn, wenn du ein Kloster Wirtschaft wirklich aufbaust? Das ist, glaube ich, jetzt was anderes, wenn du es gelesen hast und dann spielst. Also das wäre mehr so nochmal diese Systematik und am Ende noch. Und da muss sich jeder selbst überlegen, ob Brettspiele das beste Medium sind, geschichtskulturelle Kompetenz oder kirchengeschichtskulturelle Kompetenz. Dass du anhand dieses Mediums lernst, wie Geschichte als Marke genutzt werden kann, als Argument genutzt werden kann. Und da würde ich immer sagen, das hängt natürlich davon ab, ob die Gruppe gerade Lust auf Brettspiele hat. Was aber ein tatsächlicher Vorteil von Brettspielen, glaube ich, sein könnte, ist, dass sie sind so offen, sie sind sehr gut sezierbar. Digitale Spiele sind hinter einem Code verborgen, während die analogen Spiele wirklich in Gänze durchanalysiert werden können. Genau. Das war jetzt eine lange Antwort darauf. Ich glaube, es hat einen Mehrwert, aber ich würde ganz klar sagen, Brettspiele in der Schule sind auf gar keinen Fall ein Selbstläufer. Also da muss man ganz genau gucken. Und ich bin auch der Letzte, der sagen wird, dass ich dafür der führende Experte bin oder sowas. Ich habe da nur so meine Idee.
Aber lass uns das doch nochmal konkret machen. Hast du als Dozent deiner Uni Brettspiele schon eingesetzt in Seminaren und wenn ja, wie?
Genau, also das, wie ich das immer sage, also jetzt habe ich gerade über den Schulkontext geredet, über den Kontext von universitären Seminaren. Da habe ich das in Münster tatsächlich drei Seminare gemacht zu Kirchengeschichte in Brettspielen. Das ist wirklich spannend. Also du kannst natürlich, Kirchengeschichte ist auch immer wild, Kirchengeschichte ist ewig lang, das heißt, du konzentrierst dich auf ein bestimmtes Feld. Beispielsweise Kirchengeschichte des Mittelalters. So. Und dann da bin ich mal so vorgegangen, wir hatten ein Oberthema, wir bleiben einfach mal bei den Klöstern, weil wir davon schon geredet haben. Du baust das Seminar so auf, dass man aus Handbüchern Grundlagentexte liest, so, zum bestimmten Oberthema, zum Beispiel Bierbrauen, keine Ahnung. Und dann gibt es immer zwei Gruppen, die einerseits das Thema zusammenfassen und dann aber wirklich anhand eines Spiels schauen, hey, guck mal, was kann denn jetzt eigentlich aus dem, was wir gelernt haben, was kann man dann über dieses Spiel sagen? Das finde ich eigentlich das Interessante, wenn man sich auch als Wissenschaftlerin mit Brettspielen beschäftigen. Du hast einen ganz eigenen Blickwinkel. Du bist für eine bestimmte Sache Experte. Und dann guckst du dir ein Spiel an und hast dann im besten Fall die Möglichkeit, einen Mehrwert zu generieren. Man spricht da, vielleicht noch ganz kurz, im Bereich der Game Studies von der Game Literacy. Also du lernst quasi über Spiele zu sprechen. Und das habe ich versucht, meinen Studierenden auch bei Brettspielen quasi Boardgame Literacy mäßig näher zu bringen. Also es hat einen Mehrwert, wenn du es als Werkzeug nutzt, um Dinge zu vertiefen.
Du hast es eingangs gesagt und man hört es dir auch an, wenn du erzählst. Dein Ausgangspunkt ist Spaß und gleichzeitig sprichst du sehr ernst über Brettspiele. Also du nimmst Brettspiele ernst, sonst würdest du sie auch nicht beforschen. Und lass uns das, gerade weil du sagst, ich hast es auch in der Uni eingesetzt und mit Studierenden dazu gearbeitet. Nochmal, es kommt jetzt eine sehr große Frage, braucht auch einen entsprechenden Vorbau. Ne? Aber wie würdest du das einschätzen? Weil du bist ja auch tatsächlich präsent in Podcasts, ne? Boardgame Historian, bist auch in Social Media präsent, Instagram und so weiter. Aus dem, was dir an Reaktionen entgegenkommt und aus den vielen Gesprächen, die du geführt hast und führst. Wie würdest du das einschätzen, diese Ernsthaftigkeit von analogen Spielen, also Brettspielen, Kartenspielen? Würdest du sagen, die sind in Deutschland, in deiner Wahrnehmung, als Bildungsmedien, Lernmedien, als kulturelle Medien anerkannt?
Ist tatsächlich eine schwierige Frage. Ich habe das Gefühl, dass in Gesprächen, also ich bin viel im Kultursektor unterwegs, weil ich viel mit Museen mittlerweile arbeite. Ganz coole Sidequest, ich bin auch noch im Europäischen Hanse-Museum, um dort aktuell eine Ausstellung über Let's Play Mittelalter, wie Games Geschichten erzählen, zu kuratieren. Natürlich nicht alleine. Es gibt erschreckend viele Mitarbeiter in Museen, die dieses Thema Brettspiele total interessant finden. Das hat es aber, glaube ich, zwei Dinge. Man darf nie unterschätzen, wie viel Einfluss, also wie viel Lust Leute, also wenn sie selber Hobbyisten sind, haben sie natürlich einen ganz anderen Zugang dazu zu sagen, hey, Mann, jetzt würde ich aber auch gerne mal mein Hobby den Kultursektor einsetzen. Also das ist natürlich ein Punkt. Du hast mittlerweile eine Generation, die jetzt an Schlüsselpositionen kommen und sowas mehr pushen wollen. So, das ist der eine Punkt.
Das ist die Generation Katan?
Ja, boah, muss man mal zurückrechnen, ne? Ob das die jetzt schon sind oder...
Ja, 95 aber, erschienen. Ja,
kann eigentlich, doch, eigentlich passt, ne? Doch. Also der Einfluss
das
von
Katan...
Das sind
die jetzt, die um die 30 sind.
Ja. Also voll, das ist, würde passen, ne, dass die jetzt mit reingehen, auf jeden Fall. Also das ist der eine Punkt. Du hast jetzt Leute, die irgendwie in diese Position kommen. Dann würde ich schon sagen, das habe ich jetzt über die letzten 5 Jahre doch noch mal ein bisschen mitverfolgen dürfen, du hast ein erhöhtes mediales Interesse an dem ganzen Gegenstand. Man muss sich einfach nur anschauen, was für Berichte über den tragischen frühen Tod von Klaus Teuber gekommen sind. Also in Deutschland so, aber auch weltweit. Also du berichtest da schon drüber. Es sind auch mehr Dokumentationen gedreht worden über das Ganze. Und was mir jetzt letztens doch nochmal irgendwie gezeigt hat, wow, Brettspiele werden doch immer ernster genommen, auch von tatsächlich etablierten Institutionen, war jetzt dieser Boardgame-Jam der Bundeszentrale für politische Bildung, wo ich dann gedacht habe, also wie passend, also natürlich toll, dass in Bonn auch die Bundeszentrale für politische Bildung sitzt, das ist die eine Sache, aber dass sie dann sagen, hey, wir wollen einen Boardgame-Jam machen, weil wir glauben, das ist ein spannendes Medium, da habe ich schon gedacht, ich glaube, das würde jetzt nicht in allen Ländern so direkt reingehen. Also ich würde schon sagen, dass wir von einem positiven Warnung sprechen können, aber das eine ist immer, wenn viele Menschen das Gefühl haben, es ist Kulturgut, das will ich jetzt gar nicht so benennen. Das andere ist dann die Frage nach der tatsächlichen finanziellen Unterstützung für das Ganze. Also ne, da muss ich dir ja nichts drüber erzählen. Auch ich habe ganz lange Zeit Boardgame Story nebenbei gemacht. So, privilegierte Position, klar. Aber dass du jetzt irgendwie Institutionen hast, die Gott bewahre, festangestellte Menschen haben, ist immer noch wenig. Und solange das nicht passiert, wirst du auch nicht viel weiterkommen, weil, das will ich auch gar nicht negativ beachten, aber du brauchst Lobbyarbeit für Medien. Das ist ja auch nichts Neues. Also die digitalen Spieler haben, was weiß ich, viele festangestellte Leute in Berlin, die dafür ordentlich rumrühren. Ne? Also das soll gar nicht anrüchig klingen. Einfach nur, da muss man, glaube ich, ganz grounded bleiben, einfach das mitzunehmen. Jetzt bin ich sehr abgeschweift, glaube ich, aber ich würde sagen, Brettspiele haben in Deutschland eine besondere Rolle. Das sage ich gar nicht nur so. Es gibt auch Leute, die sagen irgendwie, ja, hey, das sagt man immer so rum. Ich habe schon das Gefühl, allein schon, und ich glaube, auch das hattest du damals gesagt, allein der Punkt, dass jeder Hinz und Kunst zu Hause zumindest so eine blöde Schmidt-Spielesammlung hat, allein ist schon komplett wild. Ne? Also du hast irgendwie eine Beziehung zu Brettspielen. Wie das jetzt mit der kulturellen Veränderung natürlich. Es kommen auch immer mehr Menschen aus dem Ausland. Das ist ja bescheuert. Ihr wisst, wie ich das meine. Einfach auch durch die Krisen der Welt. Wir haben viele neue Menschen, die hier hinkommen. Bin ich mal gespannt, ob sich das ändert. Aber die Klammer will ich noch kurz machen. Was wir in Bonn zum Beispiel jetzt anbieten, sind interkulturelle Spieleabende. Weil eigentlich, und das finde ich so witzig, die sind quasi auf uns zugekommen und haben gesagt, hey, wir wollen irgendwie auch versuchen, Menschen, die hier neu ins Land kommen, so ein bisschen zu zeigen, was gibt's denn so in Deutschland? Warum denn nicht Brettspiele? Das fand ich schon witzig. Und ich bin jetzt sehr gespannt, wie das ankommen wird, wenn du Menschen mit Flüchtlingshintergrund im Endeffekt schaust, wie so Brettspiele funktionieren. Ob die das cool finden oder sagen, hey, was soll das? Ist doch noch Kinderkram. Ja, so, könnte man sehr viel drüber reden.
Ja, ich gleich das gerade habe. Ich habe zwei Gedanken im Kopf. Zum einen war meine Berechnung, glaube ich, gerade einfach Käse. Katan ist letztes Jahr 30 geworden. Ne? Aber wer wirklich diesen Katan-Hype 95 mitgemacht hat, der muss ja irgendwo zwischen 10 und 15 gewesen sein. Das heißt, wenn es sowas gibt wie eine Generation Katan, die damals für Brettspiele, sag mal, angefixt worden ist und bis heute dabei geblieben ist, dann sind die Leute zwischen 40 und 45. Und dann ist nämlich genau das, was du gesagt hast, die kommen jetzt auch in Entscheidungspositionen rein, in Museen, im Bildungsbereich, wo auch immer. Ne? Also das könnte tatsächlich sein, dass da eine Generation jetzt da ist, die besonders geprägt ist von diesen, du hast das ja auch in deinem Titel, in dem Titel deiner Liste drin, die modernen Brettspiele. Ne? Das ist ja so ein bisschen die Geburtsstunde. So.
Ja, das ist ganz wichtig.
Und die das halt dann jetzt auch mitnehmen, weil das in ihrer Biografie halt auch verankert ist. Das andere, was du gerade sagtest, finde ich ganz spannend, auch aus einer Perspektive hier in Mexiko. Tatsächlich habe ich das versucht, auch mit in die Schulen, an denen ich jetzt war, in Südamerika und hier in Mexiko, reinzutragen. Brettspiele als Teil einer deutschen Kultur, weil wir sind ja hier unterwegs und als deutsche Schulen im Ausland, da ist das zum Beispiel noch gar nicht angekommen. Aber hier in der Schule haben wir zum Beispiel das über das Studienzentrum jetzt in die Schule reingetragen, sowohl in den Unterricht wie in den außerunterrichtlichen Teil, also eine Brettspiel-AG, eine große Brettspielsammlung im Studienzentrum und so, weil das tatsächlich einerseits was Besonderes ist, andererseits, und da kann man ganz schön einen Unterschied sehen, Mexiko ist ein Land, in dem wahnsinnig viel gespielt und gerne gespielt wird. Es gibt ja auch zwei richtig große Brettspielmessen, also im Verhältnis jetzt zu Ecuador oder Kolumbien groß, nicht im Verhältnis zu Deutschland.
Ja, dass es überhaupt eine Brettspielmesse
gibt.
Also jetzt ganz blöd gesagt. Also ich finde ich nicht selbstverständlich.
Und das zwei, also eine in Mexiko-Stadt und eine zweite in Guadalajara, das ist die zweitgrößte Stadt des Landes. Und wenn du dann guckst, ich glaube, das macht dann einen großen Unterschied zu den Traditionen in Deutschland aus. Es sind hier junge Erwachsene oder auch nicht mehr so junge Erwachsene, die da hingehen. Da sind kaum Familien mit Kindern. Das heißt, Brettspiele sind hier ist ein Hobby für, sag mal, ab dem Studium und dann geht das weiter. Aber eben nicht unbedingt das Familienspiel oder das Spiel in der Familie. Wie du es so, sag mal, sehr traditionell in Deutschland gab, das mit dieser Idee, ne, unter jedem deutschen Tannenbaum liegt ein Brettspiel zu Weihnachten. Ja. Das hat auch bei weitem nicht mal jede Familie einen Tannenbaum und auch keine Brettspiele mehr. Das war auch nicht immer so, dass das alle hatten. Aber es sind tatsächlich ganz andere Zielgruppen, die das hier aufgegriffen haben und populär gemacht haben und die sich dann auch auf diesen Brettspielmessen zum Beispiel bewegen. Einfach wenn du da hingehst und guckst halt, dann hast du eine andere Zusammensetzung von Publikum, als du das in Deutschland in Essen zum Beispiel hast. Das ist ganz spannend zu sehen.
Total. Eine Sache hatte ich noch, auch nochmal, kommen jetzt vom Höchstern nach Schlösschen, aber woran man auch nochmal, glaube ich, sehr stark sehen kann, wie durchwirkt die Gesellschaft in Deutschland auch mit Brettspielen ist dieser enorme Anstieg an Brettspielcafés. Also ich weiß nicht, ich glaube schon, dass man das so sagen kann, oder ich habe eine komplett falsche Wahrnehmung. In letzter Zeit sprießen die wirklich aus den Böden. Es gibt wirklich, also im Ruhrgebiet gibt es einfach fast in jeder Stadt mittlerweile ein eigenes Brettspielcafé. Und auch die Bibliotheken, die verstärkt darauf setzen, Brettspiele in ihr Programm aufzunehmen. Da hat sicherlich auch Spiel des Jahres einen großen Anteil dran durch diese jährliche Förderung, die sie ausschreiben. Ich glaube, das ist auch mal ganz wichtig. Auch wieder eigentlich ein ganz klares Argument für Strukturen. Nur wenn du Strukturen hast, die Dinge supporten können, auf bestimmten Ebenen auch nachhaltig Dinge erreicht werden. Genau, aber das ist etwas, glaube ich, noch mal sehr auffällt hier und auch gerade in den letzten Jahren noch mal deutlich stark zugenommen hat. Genau, auch mit Institutionen wie jetzt auch Schule und Spiel, die sich ja noch mal stärker zusammensetzen und das ja auch noch mal pushen. Ja,
ich freue mich. In Koblenz gibt es jetzt auch ein Brettspielcafé. Ich hoffe, es hält noch durch, dass ich dann, wenn ich im Sommer zurück bin, da auch hingehen kann. Wobei die Brettspielcafés und auch diese Welle von Brettspielcafés, die erst in die großen Städten und jetzt auch in so kleineren Großstädten ankommen, glaube ich, tatsächlich ein Effekt ist, der von den USA und Kanada nach Deutschland wieder zurückgeschwappt ist. Also quasi keine eigene Entwicklung, sondern, wenn ich das richtig wahrgenommen habe, gab es die zunächst vor allem in Übersee und das ist eine Entwicklung, die jetzt in Deutschland quasi nachgeholt wird. Was ja auch wirklich ein spannender Effekt ist, wenn das Ganze halt international betrachtet. Aber lass uns mal die allgemeinen Betrachtungen nochmal zur Seite lassen, weil du hast es schon ganz oft gesagt und ich arbeite ja auch, ich spiele ja nicht nur. Ich habe mir das aufgeschrieben, weil du hast ja schon gesagt, aber ich habe es mir aufgeschrieben und lese es nochmal vor, weil der Titel ist beeindruckend, nämlich das Bon Lit for Analog Games and Imaginative Play, abgekürzt LAGIP oder LAGIP, ich weiß nicht, wie kürzt ihr das ab?
Ja, es gibt verschiedene Aussprachen. LAGIP war auch mal sehr schön, aber ich sage immer LAGIP.
LAGIP, okay.
Ganz furchtbar deutsch.
So, und da bist du in Bonn angekommen. Außerdem, hast du auch schon gesagt, bist du in Lübeck am Hanse-Museum.
Ja.
Und du warst jetzt, und vielleicht können wir da einsetzen, auch bei dem Board Game Jam der Bundeszentrale. Ja. Wo möchtest du starten? In Lübeck, Bonn oder bei der Bundeszentrale?
Ich glaube, ich würde tatsächlich in Bonn starten, weil von Bonn kann man dann auch gut auf die BPP übergehen. Mhm. Weil es ist schon manchmal schon fast blöd, wie viel Glück oder wie viele Dinge zusammenkommen können. Also erste ganz wichtige Sache, es muss einen Professor geben, der Interesse an analogen Spielen hat, um dann eine Stelle zu schaffen oder Spielen freigibt, dass man jemanden wie mich einstellen kann.
Das ist da sind wir jetzt beim GameLab.
Genau. Also Professor Dr. Adrian Herrmann, das ist eigentlich ein Religionswissenschaftler, schräg Kulturwissenschaftler mit einem Spleen für Rollenspiele. Da macht er sehr viel, also Pen-and-Paper-Rollenspiele, ganz wichtig. Tabletop-RPG. Und der hat eben an seinem Institut Stellen, die er jetzt für dieses LAGIP umwidmen kann, mehr oder weniger. Also es gibt neben mir, gibt es noch eine weitere Kollegin, Katrin Fischer, die ist im Bereich für Rollenspiel zuständig, dass wir beide dort eine Stelle haben, wo wir uns wirklich komplett darauf konzentrieren können, diese Struktur, das LAGIP, aufzubauen. Ganz kurz, was heißt das eigentlich? Was machen wir da vielleicht genau? Wir haben einen Sitz, auch das wieder Glück, in einer Villa, was auch ein bisschen weird ist, gegenüber des Museums König in Bonn, Adenauerallee 130, genau, 30. Und dort haben wir eben Räume, wo wir arbeiten, aber vor allem haben wir dort auch eine Brettspielsammlung mittlerweile, die um die 1500 Spiele mittlerweile umfasst, also nicht nur Brettspiele, sondern eben auch viele Rollenspielbücher. So. Wir verstehen jetzt das LAGIP als so eine Art Support-Hub. Also das heißt, wenn Leute an der Uni Bonn Lust haben, was zu Brettspielen zu machen, können sie zu uns kommen. Wir unterstützen sie.
Fächerübergreifend.
Dabei. Mit,
Das ist jetzt disziplinen- und fächerübergreifend. Also, du sagst, das ist ganz, im ganz Bereich wichtig. Kulturwissenschaft, also, Religionswissenschaft entstanden, aber das Game Lab ist nicht gebunden an irgendeiner Form. An irgendeiner
Disziplin. Nein, das ist ganz wichtig. Wir verstehen Game Studies als transdisziplinäre Disziplin. Das klingt immer auch wieder wild. Aber wirklich die Idee, Spiele sollen als Methode für jeglichen Fachbereich zugänglich sein. Und was wir bieten können, ist wir kennen uns mit Spielen aus und wir haben vor allem die Mittel, Analysewerkzeuge, um den Leuten zu helfen, da stärker reinzukommen. Genau, das ist so gerade so ein bisschen der Punkt.
Also ihr habt ein Angebot, gibt es auch eine Nachfrage?
Genau, also da würde ich jetzt genau zukommen, weil der Witz
an der Sache ist. Sie generiert den noch, ja?
Ja, aber das ist tatsächlich erschreckend erfolgreich gewesen mit der Nachfrage. Also weil, und das kann man auch nur verstehen, wenn man, also wir haben eines das LAGIP. Dann haben wir aber auch noch das Transfercenter ENACOM. Da werden jetzt den Stase kennen und Florentin Schmidt mich vielleicht virtuell hauen, aber im Endeffekt, die wollen versuchen, dass Wissenschaftler was Ordentliches machen und aus ihrer Profession Unternehmen gründen. Das ist so ein bisschen die Idee. Also Wissenschaftskommunikation und Gründungsmanagement. Und das Schöne ist, dass die beiden Interesse an Brettspielen haben, beide unbefristete Stellen haben und dadurch haben wir einen weiteren Mosaikstein so in dieser Uni Bonn Gesellschaft. Und der letzte große Player, der reinkommt, ist das Studierendenwerk der Uni Bonn, auch wieder total Glück. Und zusammen bilden jetzt diese drei großen Player die Uni Bonn Spiel-Community. Und deren Ziel ist es wirklich ist, die Uni Bonn mit spielerischen Ansätzen zu durchsetzen. Jetzt die Frage, gibt es denn eigentlich eine Nachfrage? Und das beste Beispiel ist wahrscheinlich dieser doch mittlerweile etablierte Spieleabend in der Campo-Mensa, der größten Mensa der Uni Bonn, wo jetzt einfach wirklich im Durchschnitt über 250 Leute jeden ersten Montag im Monat zusammenkommen und dort spielen. Da unterstützt das LAGIP quasi mit der Brettspielauswahl und mit Hilfskräften. Dort treffen sich Wissenschaftler, sprechen über Spiele. Wir machen jetzt auch neben diesem Spieleabend gibt es auch noch den Spieleabend im LAGIP selber, wo quasi dann nochmal Studierende zusammenkommen können. Unser Ziel ist es wirklich, dass am Ende an jedem Tag, das sagt immer Dennis Daseken, in der Woche irgendwo in Bonn gespielt wird. Das wollen wir so ein bisschen versuchen. Und da sind wir gerade auf gar keinen so einen schlechten Weg. Aber du hast vollkommen recht, wir sind natürlich noch ganz am Anfang. Das muss man ganz klar sagen. Also wir wollen noch weit hoch hinaus und eine Sache, die ich jetzt noch mal schon mal anteasern möchte, ist der Campus Spielkultur. Also wir versuchen quasi auch in Bonn eine Professionalisierung für SpielautorInnen zu schaffen. Das heißt, wir sagen, die Spielautorenzunft möchte eine große Veranstaltung machen, dieser Campo-Mensa. Und da können viele AutorInnen Tische einbuchen im Endeffekt. Das macht die Satz. Und wir organisieren ein Programm von Menschen aus der Spieleszene, die darüber sprechen. So, das ist erstmal, was in Bonn abgeht.
Ja, bleiben wir nochmal für einen Moment in Bonn, bevor wir dann zu dem Boardgame Jam kommen. Klar, du hast das, was jetzt so als Idee da ist oder was ihr auch schon in der Umsetzung macht, sehr schnell und sehr kurz dargestellt und du könntest da wahnsinnig viele Dinge zu sagen. Was mir aufgefallen ist, dass du gesagt hast, da kommen die Studierenden, da kommen die Mitarbeitenden der Universität und gleichzeitig hast du aber in dem Nebensatz gesagt, wir wollen, dass in Bonn immer gespielt wird. Also wo seht ihr quasi die Reichweite des Game Labs? Weil ich hatte mir überlegt, die Folge könnte man sehr schön betiteln mit außerschulische Lernorte. So, also habt ihr jetzt wirklich einen universitären Fokus oder auch eben, dass in Bonn jeden Tag irgendwo gespielt wird, dass ihr euch so mal mit der Zivilgesellschaft, mit anderen Gruppen, mit außeruniversitären Partnern zusammensetzen wollt? Oder ist es wirklich ein Wirken innerhalb der universitären Strukturen?
Danke, dass du das nochmal direkt ansprichst, weil so sollte es nicht rüberkommen. Also diese Spieleabende in der Campomense sind auch offen für alle. Wir haben hier in Bonn die Wilde Zockerei. Das ist quasi ein doch etablierter Brettspielverein, würde ich sagen, mit dem wir kooperieren verschiedentlich. Das, was ich gerade angesprochen hatte im Vorfeld mit diesen interkulturellen Spieleabenden, das ist, also, ne, das ist nicht Uni in der Hinsicht, das ist dann wirklich nochmal stärker Kultur. Also wir würden wirklich gerne Bonn selber nochmal mehr bespielen als Ganzes. Es gibt hier ja auch die Bonn spielt, eine große Messe, mit der wir auch zusammenarbeiten. Also schon die verschiedenen Player an einen Tisch bringen. Nur, das ist natürlich wichtig, jetzt wieder, ich habe ja verschiedene Hüte auf. Wenn ich jetzt den Hut des LAGIP aufsetze, muss ich natürlich auch gegenüber der Universität rechtfertigen, warum wir denn diesen Quatsch, also Quatsch, weiß nicht, wie ich das meine, mache. Wir wollen natürlich.
Die Anführungszeichen sieht niemand.
Ja, genau.
Das ist gerade richtigerweise Anführungszeichen gemacht. Wir sehen uns, aber das wird nicht aufgezeichnet. Also Quatsch in
Anführungszeichen. Nein, also wir müssen, also das ist mir auch ganz wichtig. Also wir machen das hier ernsthaft. Wir versuchen da einen Mehrwert zu generieren. Und mir ist auch nochmal wichtig, weil das kann immer so rüberkommen mit so quasi America First oder Bonn First. Also, ne, wir sehen schon so. Deswegen werden wir jetzt auch ein Spieleforschungskolloquium starten, wo wir einmal im Monat die Möglichkeit haben, Spieleforscher und ForscherInnen digital zuzuschalten. Also generell auch in Deutschland den Austausch zu fördern. Wir sind in engen Austausch mit Köln, Konstanz, wo Steffen Bogen sitzt, machen wir auch viel. Also nicht, dass der Eindruck entsteht, wir wollen hier quasi das einzige, beste, was auch immer sein. Wir wollen gerne dafür sorgen, dass im Großraum, das natürlich schon, NRW in die Brettspielforschung noch ein bisschen mehr wird. So, jetzt aber noch mal ganz kurz zu außerschulischen Lernorten. Das würden wir natürlich gerne, also Wissenschaftler, also Studierende an der Uni Bonn sind natürlich Wissenschaftler, aber auch Lehrer und LehrerInnen. Und natürlich würden wir total gerne LehrerInnen auch mehr dazu bringen, dass sie die Spiele in ihrem Unterricht einsetzen. Und ein ganz schönes Beispiel, zuletzt war ein Student bei mir, der gerade im REF ist, und der ein Brettspiel für den Geschichtsunterricht entwickelt hat. Und das ist auch noch gut. Das ist nämlich ein Spiel über Quellenarbeit. Und der hat auch einen Artikel direkt von dir mir gezeigt. Da habe ich gesagt, ja, aber guck mal, der hat noch mehr geschrieben. Deswegen, also es gibt, das wäre so ein bisschen mein Traum eigentlich, dass an diesem großen Campus-Spieleabend einfach Möglichkeiten sind, dass Leute zusammenkommen, um in unterschiedlichen Kontexten über den Einsatz von Spielen in Bildungs- und Wissenschaftskontexten auch zu sprechen. Ja.
Das ist sehr schön. Ich gucke mal, dass ich dann die Links in die Shownotes
packe. Gerne.
Und alle Lehrerinnen und Lehrer, die Interesse haben, wenn ich richtig verstanden habe, sind herzlich eingeladen, auch vorbeizuschauen, weil es ein offener Spieletreff
ist. Also, wirklich, das ist ein absoluter Punkt. Und wir würden uns, also wir verstehen uns als Support Facility. So, wir wollen Leuten die Möglichkeit geben, dass wir sie unterstützen, dabei Bedingungen durchzusetzen. Also das ist genau das, was wir erreichen möchten. Also sehr gerne.
Mhm. Eine Frage, die ich noch im Hinterkopf habe, weil sie sich auch durch diesen Podcast durchzieht.
Ja.
Wir haben ja, hast immer die Frage mit analogen und digitalen Spielen. So, und Daniel und ich haben das am Anfang im Podcast sehr lang und ausführlich diskutiert. Wer möchte, kann nochmal in diese Diskussion reinhören und sind eigentlich, sagen wir, aus einer schulischen Perspektive dazu gekommen, zu sagen, na, die Unterschiede, da gibt es natürlich Unterschiede, die sind aber nicht so riesig groß. Und eigentlich würden wir uns wünschen, dass eben im Hinblick auf Schule und Unterricht das stärker zusammengeht und eben wir auf Spiele gucken. Du hast eben gesagt, Game und Play. Je nachdem, welche Perspektive man dann wählt. Aber dass wir eigentlich sagen würden, aus einer didaktischen, methodischen Perspektive, klar, man macht einen Unterschied, ob ich eine Playstation mitbringen muss oder ob ich einen Klassensatz an Brettspielen habe. Aber die Art und Weise, wie ich das dann im Unterricht thematisiere, welchen Ansatz ich wähle, da sind mehr Ähnlichkeiten als Unterschiede. Und ihr habt ja bewusst, ne, du hast gerade gesagt, Katrin und du, ihr habt beide die Stellennahme für Rollenspiele, Brettspiele. Das heißt ja auch explizit, Analog Games und Imaginative Play. Warum dieser klare Fokus? Ist das eine ja, du kannst am besten erklären, ist das aus der Geschichte der Institution rausgewachsen? Ist es eine bewusste Abgrenzung, weil ihr aus eurer Perspektive mehr Unterschiede seht? Oder ist das einfach eine klarere Profilbildung, weil es vielleicht im Digitalen schon so viel gibt?
Auch wieder eine spannende Frage. Ich würde auf jeden Fall sagen, es hat was mit dem USP zu tun. So kann man es ganz klar sagen. Also es gibt mehrere Game Labs in Deutschland. Es gibt auch in Österreich das wunderbare Game Lab an der Universität Wien von Alexander Preisinger. Dort werden aber wirklich vor allem digitale Spiele genutzt. Und ich bin vollkommen bei dir zu sagen, man muss zusammenarbeiten, auch theoretisch. Es macht überhaupt keinen Sinn, das zu trennen. Aber ich glaube, es macht schon Sinn, eine Institution zu haben, die sich einen Fokus setzt. Das heißt ja, wenn wir nachher Spiele, didaktische Seminare geben, machen wir natürlich auch digitale Spiele. Wir machen nicht nur analoge Spiele. Aber wir würden wirklich gerne sagen, dass wir uns auf analoge Spiele konzentrieren, weil da einfach so viel zu tun ist. Also wir können ohne Probleme mehrere Forschungsanträge, das ist dran, nur zu analogen Spielen machen. Und das würden wir gerne auch einfach mal versuchen. Einfach da so ein Gegengewicht zu schaffen. Und das würde ich tatsächlich auch nochmal sagen, auch wenn du recht hast, dass es natürlich große Ähnlichkeiten gibt, es ist doch nochmal was anderes, wenn du ein digitales Spiel nutzt oder analysierst, als wenn du ein analoges Spiel hast. Also diese Übersetzbarkeit ist eben nur bis zu einem gewissen Grad möglich. Und das möchte ich nochmal hervorheben, der Letzte, der sagen würde, nehmt den Kindern die Bildschirmspiele weg, da kriegen sie viereckige Augen, darum geht's mir wirklich gar nicht. Aber ich finde, es ist doch mal eine besondere Kulturform, die wo es sich lohnt, doch nochmal speziell hinzugucken. Und wenn man diesen Fokus hat, ist es ja gerade nochmal spannender, dann zu sagen, hey, Transmedialität, ich gucke mir Brettspiele an und schaue danach, wie zum Beispiel Brettspiele in digitale Spiele umgesetzt werden oder digitale Spiele in Brettspiele. Also das denkt man natürlich immer mit. Aber ich glaube, da kann es schon sinnvoll sein, nochmal einen eigenen Schwerpunkt zu setzen. Während auf der anderen Seite, ich hoffe, du erlaubst mir nochmal diesen Ausschweif, ich dann wiederum dafür prädidieren würde, dass man unter analogen Spielen Fußball oder eben keine Regelspielen, Tischspiele, dass das wieder weiter weg ist. Also ich bin ein Freund tatsächlich für eine gewisse Fokussierung. Also nur weil wir analoge Spiele heißen, würde ich jetzt für mich persönlich, ich kann nicht für alle sprechen, aber ich würde mich jetzt dann nicht mit unbedingt Bewegungsspielen schwerpunktmäßig beschäftigen wollen, weil das eben meiner Meinung nach auch nochmal weiter weg ist als an die digitalen Spiele.
Würde ich auch so sehen, haben wir bisher im Podcast auch nicht aufgenommen. Wir haben dann analoge Spiele mal als Brett- und Kartenspiele verstanden. Aber es ist natürlich eine wichtige Klärung, weil man tatsächlich ja auch Sport oder eben Bewegungsspiele damit drunter fassen könnte. Es sind ja auch analoge und es sind auch Spiele. Aber ein guter Punkt zu sagen, ne, da ist eigentlich eher noch eine Lücke da und in die Lücke gehen wir, aber mit der Möglichkeit eben zusammenzuarbeiten. So habe ich das jetzt verstanden, aber es ist eigentlich noch mehr zu tun, weil noch nicht so viel passiert ist.
Genau, also auch das nochmal, ne? Ich meine, war es ja noch früher da als ich, aber wenn ich jetzt 5 Jahre zurückdenke, ich bin ja sehr froh, dass mittlerweile in Deutschland auch mehr Bücher erschienen sind, aber also meine Dissertation ist jetzt tatsächlich nach Tom Wernicks Arbeit die erste an der regulären Universität eine Dissertation zu Brettspielen. Da kommt jetzt mal mehr, aber das ist schon wild, wenn man sich das überlegt, wie. Also nochmal, ich will nicht sagen, dass nichts erschienen ist, aber wenn du es vergleichst mit digitalen Spielen, ist es insane, finde ich immer noch wirklich. Und da muss, wenn wir das Ganze mehr in die Politik bringen wollen, zum Beispiel auch mehr in die Kulturförderung, muss, glaube ich, auch einfach noch mehr passieren.
Und da können wir auch schön anknüpfen, nämlich Bundeszentrale für politische Bildung und eben ein expliziter Board Game Jam. Nicht ein Game Jam, sondern ein Board Game Jam. Und wie kommt ein das Board-Game zusammen?
Ja. Also ehrlich gesagt, auch wieder Glück. Also den Dr. Felix Zimmermann, den kenne ich aus meiner Arbeit beim Arbeitskreis Geschichtswissenschaft, mittlerweile Arbeitskreis Geisteswissenschaften noch sehr gut. Der ist dann nach Bonn gekommen und der hat einen Kollegen, Matthias Thanos, der schon seit 10 Jahren mittlerweile, man kann sich das auch nicht vorstellen, organisiert die BPB bereits Game Jams. So, und der hat, warum auch immer, gesagt, lass uns mal was zu Brettspielen machen. Und dann ist er über einen Artikel gestoßen, den ich in dem Klosterkultur-Sammelband geschrieben hatte, und so haben wir uns vernetzt und dann ist das Ganze vonstatten gegangen. Also man muss ganz klar sagen, die BPB hatte selbst die Idee, das zu machen. Und dann war der Vorteil, dass dann noch jemand dass ich dann jetzt auch zufälligerweise da war und dass wir uns da zusammen tun konnten.
Aber was habt ihr denn da gemacht?
Was haben wir? Ja, das ist auch wild. Also ich finde Game Jams eh immer spannend, weil ich mir nie vorstellen kann, dass in nicht mal 3 Tagen fertige Spiele entstehen können. Aber also erstmal, vielleicht, wie viele Leute haben sich angemeldet? Also die Leute hatten erstmal damit gerechnet, ja, 70, fand ich schon viel, können teilnehmen. Innerhalb der ersten Öffnung von 1,5 Monaten hatten wir schon 250 Anmeldungen. Also es ist beeindruckend, was für ein Need da war für dieses Thema. Das heißt, es wurde ein bisschen aufgestockt. Am Ende waren wir so knapp 80 Leute, 85 Leute irgendwie. So, was macht man jetzt da? So blöd es klingt, wir haben jetzt verschiedene Menschen aus Professionen. Wir hatten AutorInnen da, wir hatten Leute aus dem Kulturbetrieb, wir hatten auch IllustratorInnen da. Und diese Menschen haben sich zusammengesetzt in Teams, erschreckend selbstständig, und haben dann über 2 Tage versucht, doch 2 ganze Tage, ein vollständiges Spiel zu machen. Am Ende hatten wir wirklich 17 spielbare Prototypen. Die sind natürlich nicht perfekt, die können so nicht veröffentlicht werden, keine Frage. Aber ich fand es erschreckend, so muss man schon sagen, was da am Ende wirklich für Dinge rausgekommen sind. Also das waren wirklich richtig gute Spielideen, die da grundsätzlich dabei waren. Und wir hatten dann auch Größen wie Matthias Kramer dabei, Ron Ronald Hild war auch da zum Beispiel. Aber das Ziel war wirklich, Spiele zu entwickeln, die für Demokratiebildung genutzt werden können. Und ich kann es immer noch nicht so richtig für mich sortieren, weil es auch sehr überwältigend war. Aber ich freue mich schon sehr darauf, dass das wahrscheinlich nochmal wiederholt wird.
Jetzt 2 Fragen, die sich für mich anschließen. Ich fange mal mit dem für mich naheliegendsten an. Jetzt hast du so eine tolle Veranstaltung gemacht. Du hast über 80 Leute und auch bekannte Spieleautoren, Leute aus dem Kulturbetrieb zusammengebracht. Die haben wahrscheinlich, so wie du das beschreibst, Spaß gehabt und haben am Ende ein tolles Ergebnis. Und was passiert jetzt damit?
Schön, dass du fragst.
Ja, ihr habt einen Plan.
Ja, genau. Also wir haben tatsächlich einen Plan. Und auch das ist sehr spontan entstanden. Aber das kann ich ja schon mal, also die BPB ist so begeistert von dem Format, dass sie gerne einen Wettbewerb ausschreiben möchte. Das heißt, es wird jetzt irgendwann demnächst online gehen, dass SpieleautorInnen 3 oder 4 Monate Zeit haben, Spiele einzuschicken. Auch nochmal wichtig, es wird so aussehen, dass die Leute ein PDF mit Spielidee, Fotos, also nicht die Prototypen selber, weil je nachdem, wie viele eingeschickt werden, können wir nicht alle durchspielen, können nicht alle uns genauer angucken, und dann wäre es blöd, dass die Prototypen irgendwie weggeworfen werden müssten am Ende. Das macht keinen Sinn. Aber es sollen auf jeden Fall Sachen eingegangen werden. Dann wird eine Jury sich nochmal genauer einzelne Prototypen angucken, und am Ende wird es ein Preisgeld geben und mit der Idee, dass dieses Spiel über die BPB mitunter veröffentlicht werden kann. Das ist noch nicht ganz sicher, aber die BPB hat gesagt, das hat so gut funktioniert, wir wollen gerne das weiter fördern, wir möchten jetzt eine Game Challenge machen, woraus dann Spiele entstehen. Und das ist fantastisch, finde ich, dass die BPB das machen möchte.
Aber das beschränkt sich nicht auf die Prototypen, die bei dem
Nein, Game das ist Jam ganz wichtig. Das ist ganz wichtig. Also alle Menschen sind aufgefordert, unveröffentlichte, das ist ganz wichtig natürlich, Prototypen an die BPB zu senden. Wie gesagt, wenn es dann online geht. Und dann soll eine Jury diese Spiele nach Kriterien bewerten. Wir wissen alle, das ist nicht ganz einfach. Diese Kriterien werden aufgedröselt, so. Aber am Ende soll geschaut werden, können diese Spiele in der politischen Bildung eingesetzt werden.
Wäre also zum Beispiel auch möglich, dass jemand im Politikunterricht, Wirtschaftsunterricht oder in Gesellschaftslehre mit Schülerinnen und Schülern Spiele entwickelt?
Absolut.
Und die das dann einreichen? Also nur als Idee?
Nein, total.
Dann hast du ja auch eine Strahlkraft von solchen Wettbewerben. Die schaffen ja einen Anreiz zu sagen oder einen Anlass, lass uns das mal machen und dann gucken wir mal.
Genau. Also und deswegen, das einfach diese Möglichkeit, eine Bühne zu geben und das von einer Institution, die doch einfach auch Namen hat, finde ich schon toll, dass sie das direkt mitgedacht haben. Ist das erste Mal, wir warten alle, wie das wird, aber wenn wir jetzt uns angucken, wie gut dieser erste Boardgame Jam angenommen wird, sind wir gerade erstmal recht guter Dinge, dass auch diese Challenge eine schöne Sache wird.
2. Frage, die sich anschließt. Du hast Demokratiebildung gesagt. Ja. Jetzt haben wir ja auch eine gemeinsame Geschichte zusammen mit Christian vor 2 Jahren einen Artikel dazu veröffentlicht.
Ja.
Und ich habe wenig Feedback bekommen, aber das Feedback, was ich bekommen habe, war so ein, naja, ihr behauptet da viel in eurem Artikel, aber da gibt's keine Belege für. Und jetzt höre ich mit Freude, zugegebenermaßen, also das klingt wirklich toll, dass die Bundeszentrale nicht nur einen Game Jam macht, sondern jetzt auch noch einen Wettbewerb ausschreibt und sagt, hier gibt's eine Verbindung, wie ich mit analogen Spielen Demokratiebildung fördern und stützen kann. Sagen wir mal, über den Artikel kann ich ja unten nochmal verlinken in den Shownotes, den brauchen wir nicht zusammenzufassen, aber der ist ja schon 2 Jahre alt, und aus deiner Erfahrung jetzt in der Vorbereitung des Game Jams und auch jetzt in der Vorbereitung des Wettbewerbs, bist du vielleicht mal ein paar Punkten weiter, als wir das vor 2 Jahren waren, als wir den geschrieben haben? Und es kann sagen, okay, nee, da kann ich euch das zeigen, diesen Zusammenhang, den gibt es und das lohnt sich. Und das kann man zum Beispiel an Prototypen sehen oder whatever. Ich bin gespannt auf das, was du erzählen kannst.
Genau, also erstmal, welches ludisches Potenzial hat überhaupt Demokratie?
Ludisches
das
Potenzial.
Das ist gar nicht so einfach, weil Demokratie...
Das war nochmal, also quasi, ja. Es bietet mir Strukturen, die ich ins Spiel übersetzen kann.
Genau, also welche hat ein Thema vielleicht einen Vorteil für ein... Also gibt es Themen, die besonders gut geeignet sind? Oder was bietet ein Thema vielleicht...
Und da hattest du gesagt, fürs Mittelalter und Kloster, das sind eben stark strukturierte Themen, zum Beispiel mit der Ständegesellschaft. Und deshalb bieten sie sich für regelbasierte Spiele besonders gut an. Das war der Punkt, wo du jetzt sagst, okay, da gucken wir mal auf die Demokratie.
Ja, genau. Okay. Genau, das war so eine Idee. Und wenn man das sieht, ganz viele Leute denken bei Demokratie als erstes an Abstimmungsverfahren. Das ist das Erste, was natürlich, das ist so die Kernmechanik, könnte man sagen, die viele Leute damit verwenden. Und das hat sie natürlich dann auch in den Spielen wiedergespielt, obwohl Demokratie natürlich so viel mehr sein kann, aber das ist so eins der Hauptpunkte. Ich hatte ja auch nochmal gesagt, oder angesprochen, das sind wir uns auch beide noch einig, also Brettspiele können Systeme zugänglich machen. Demokratie ist ein System. Und das heißt, das Erlebbare und da wirklich erlebbare Spielen von demokratischen Abstimmungen kann da, glaube ich, nochmal bestimmte Punkte triggern oder nochmal bestimmte Perspektiven öffnen. So, also das ist der eine Punkt. Den Punkt, den du sehr stark gemacht hast in diesem Artikel damals, den ich auch immer noch sehr gut finde, nämlich die Idee, dass Brettspielen an sich eine Form von demokratischer Aushandlung ist. Also du musst dich auf Regeln einigen. Und das ist etwas, was in diesem Boardgame Jam, fand ich, extrem deutlich gemacht wurde. Und zwar noch vor dem Spielen musst du dich unter den Autorinnen darauf einigen, welche Richtung wollen wir wählen. Also was möchten wir am Ende für ein Spiel haben? Das ist nicht immer ganz konfliktfrei gelaufen. Aber am Ende will man zusammen an einer Sache arbeiten, und zwar, dass am Ende ein gutes Spiel rauskommt. Um jetzt zu metaphorisch werden zu wollen, aber auch in der Demokratie wollen wir gucken, dass am Ende diese Demokratie weiterlebt, dass wir alle zufrieden sind. Auch wenn wir wissen, dass nicht alle happy, also am Ende wird nicht jeder unendlich glücklich sein. Es ist ein Aushandlungsprozess. Und dieser Aushandlungsprozess, den hat man in diesem Game Jam gelebt, erlebt, wurde, glaube ich, sehr, sehr sichtbar. Bei den Spielen selber konnte man wirklich auch nochmal sehr schön sehen, dass die Kommunikation stark im Mittelpunkt stand. Also wir hatten viele Spiele, zum Beispiel Ronald Hilt hatte auch, die Gruppe hatte ein Spiel gemacht, das finde ich sehr spannend, über, wie war das? Fuck Fake Facts. So, es ging darum, dass du quasi Fake News entschlüsseln solltest. Und das war ein Kommunikationsspiel. Und gerade diese Form von Kommunikation mit unterschiedlichen Menschen an einem Tisch, auch das ist eine Form von gelebter Demokratie. Du triffst am Spieltisch Leute, mit denen du vielleicht sonst im Privaten nicht so viel zu tun hast. Auf jeden Fall, wenn es im richtigen Kontext besteht, in öffentlichen Spieltreffs. Und du hast zumindest ein Thema, über das du dich unterhalten kannst, nämlich dieses Spiel. Und im besten Fall schwärmen diese Themen auch nochmal ab. Ich würde mich jetzt noch zurückhalten, um irgendwie sagen zu können, wir können jetzt irgendwie Dinge aus diesem Artikel belegen. Aber es hat sehr gut funktioniert, also diese grundsätzlichen Ideen, die auch vor allem du ja mit aufgestellt hast, einfach das Brettspiel an sich eine Form von Demokratisierung ist, das wurde auf diesem Boardgame Jam, finde ich, sehr, sehr deutlich. Wie nennt man das? Ein Kompromiss. Es hat auch ganz viel mit Kompromissen zu tun.
Ja, das ist tatsächlich jetzt gerade eine Woche her, jetzt wo wir aufnehmen, einen sehr spöttischen Beitrag gelesen, der quasi dargestellt hat, dass das, was Demokratiebildung ausmacht, was man mit Brettspielen erreichen kann, auch beim täglichen Einkaufen im Supermarkt umgesetzt werden könnte. Ja, also ich zitiere mal aus dem Kopf raus, sinngemäß. Also es gibt halt Regeln so, und die Regeln ist zum Beispiel, ne, wer später kommt, stellt sich in der Kasse hinten an, aber jetzt habe ich ja vielleicht nur einen Teil, dann kann ich ja auch einen Kompromiss aushandeln und sagen, Entschuldigung, ich habe nur einen Teil, lassen Sie mich gerade vor. Und genauso wie wir das damals behauptet haben und wie du das jetzt auch weitergetragen hast, habe ich dann in der Kasse am Supermarkt Aushandlungsprozesse und habe dann Demokratiebildung. Und ich muss sagen, das war sehr spöttisch geschrieben, aber nicht ganz ohne Punkt, finde ich so. Ja. Also da hat derjenige schon was getroffen, wo ich gedacht habe, ja, ist das vielleicht dann doch zu allgemein, was wir damit Brettspielen können, können wir eben auch an ganz vielen anderen gesellschaftlichen Orten, wo Menschen zusammenkommen, so beschreiben.
Voll, also ganz grundlegend natürlich. Aber was, glaube ich, Spiele ganz allgemein doch nochmal unterscheiden, jetzt können wir ganz tief in die Theoriekiste greifen, aber diese Idee einer abgetrennten Spielwelt. Also wir haben eine zeitliche Begrenzung, in der wir auch unsere eigentliche Rolle verlassen und noch mehr ein anderes sein kann. Da würde ich schon behaupten, das ist was anderes, wenn du zusammen an einem Spieltisch sitzt. Und auch, also es ist generell, dieses ganze Konzept der Intimität ist, glaube ich, der falsche Begriff. Was ich meine ist, du lässt dich auf Menschen ein. Also du lernst Menschen kennen am Spieltisch. Und ich würde sagen, wenn du in den Supermarkt gehst und dann sagst, du kommst zu spät, wie auch immer, und möchtest dann aushandeln, weil du gehen kannst, da lernst du den Menschen am Ende nicht gut kennen. Also du könntest eine große Messe an Stress und Hass aufbauen, ja, glaube ich auch. Aber ich glaube, dieses Kennenlernen, dieses Miteinander sprechen, was im Spielprozess, das kann ich nur aus eigener Erfahrung aus der Campo-Mensa auch sagen, man lernt schon Menschen am Spieltisch auf eine andere Weise kennen, das würde ich schon nochmal hervorheben wollen, als im Supermarkt, das ist da schon nochmal besonders. Also du schaffst, also durch das Spiel wird ein Raum geschaffen, in dem du Kompromisse, Aushandlungsprozesse initiieren kannst. Und die, das ist halt nochmal wichtig, am Ende Spaß machen. Also dieser Spaßpunkt, der ist, glaube ich, auch nochmal nicht ganz, ganz unwichtig, als motivationaler Effekt.
Ja, und trotzdem reden wir ja ernst über Spiele und auch ausschweifend.
Ja.
Und ich träge das noch mal ein bisschen, weil es mich interessiert.
Ja,
so.
Ja klar.
Weil ist es nicht so, also ich kriege es gerade nicht formuliert. Und das, was ich jetzt sage, schneide ich dann raus. Aber sag mal, ist es nicht eine Interdependenz oder ist eine Frage der Richtung? Das heißt, fördern Spiele oder fördern gemeinsames Spielen Demokratiebildung? Oder ist es eher umgekehrt so, dass ich in Demokratien anders spiele? Also weil du hast natürlich auch, im Nationalsozialismus gibt es auch Brettspiele, die Leute auch gespielt.
Ja.
Und vielleicht haben sie auch Hausregeln aufgestellt und die verhandelt. Und sie leben ja trotzdem in einer Diktatur und weiß ich nicht, ob dann, das kann man ja auch in dem Nachtrag nicht erforschen, weil wir dazu keine Quellen haben, ob die Menschen damals anders gespielt haben, weil sie in der Diktatur gelebt haben. Du hast auch in der DDR, das ist ja ganz gut erforscht, was es da auch im Untergrund für Spiele gab. Setze ich auch nochmal in die Shownotes rein, wer das noch nicht kennt. Da gibt es ein tolles Buch zu, von denen, die jetzt Playing History machen.
Ja,
ist es halt wirklich so, das, was du beschreibst, für die Art und Weise, wie du auch beobachtest, dass Menschen bei euren Spieltreffs zusammenkommen und auch beim Boardgame Jam zusammenkommen und gemeinsam Dinge gestalten und aushandeln, ob das nicht ein Phänomen ist, dass sie halt innerhalb einer Demokratie spielen? Oder eben umgekehrt, ist es so, dass sie das machen, trägt dazu bei, dass sie ein Verständnis bekommen? Oder ist es vielleicht tatsächlich interdependent, also gegenseitig abhängig voneinander? Also ist eine Frage, die mir... ja, die ich schon eine Weile mit mir rumtrage und keine Zeit habe, da nach Antworten zu suchen. Aber ich habe glücklicherweise dich heute zu Gast hier und vielleicht hast du einen klugen Gedanken dazu.
Also, sehr spannend mit, genau, auch in autoritären Systemen wird gespielt. Absolut. Vielleicht ist es auch nochmal ein Punkt stark zu machen, dass Spielen an sich so, das kann man schon sagen, kein Selbstläufer ist. Also nur wenn man spielt, wird man nicht automatisch zum Demokraten. So, das ist ja auch, das wäre zu einfach gedacht. Aber vielleicht doch nochmal den Werkzeugcharakter dann mehr vorzuheben. Also, dass Spiele diesen Raum bieten. Also, dass du da demokratische Aushandlungsprozesse nochmal mehr in den Raum nehmen kannst. Also, dass Spiele ein Potenzial, vielleicht ein hohes Potenzial haben, um demokratische Prozesse nachzuspielen, und in den Austausch zu kommen. In dem Artikel, den wir damals geschrieben haben, der war natürlich viel zu kurz. Natürlich ist das ein bisschen plakativ zu sagen. Aber das wäre etwas, was ich zum Beispiel auch mal mitnehmen würde, glaube ich, dass man mal schauen könnte, ob man darauf, das ist etwas, was zum Beispiel der Brettspielminister Johannes Blumberg als Soziologe, als Politikwissenschaftler wahrscheinlich nochmal anders erforschen wollen würde, besprechen könnte. Das wäre, glaube ich, das alles, was mir dazu einfällt. Also was mir auch wichtig ist, ich hoffe, dass man in diesem Beitrag auch gemerkt, also ich mag Brettspiele.
Nein, echt jetzt?
Aber ich... ja, genau.
Das ist gar nicht aufgefallen.
Gar nicht, ne? aber ich würde zum Beispiel nicht sagen, dass Brettspiele jetzt in jeder Situation das beste Medium sind. Ne? Also das ist, glaube ich, auch nochmal wichtig. Also es ist kein Allheilmittel. Und ich glaube, dass sie... Also wir holen mich jetzt immer wieder. Aber ich glaube, die Räume, die durch ein Brettspiel geschaffen werden, lassen sich sehr gut nutzen, um demokratische Kompetenzen, das ist ja auch mal so ein Begriff, über den wir noch gar nicht jetzt so total gesprochen haben, fördern lassen. Ja, ich glaube, wir können festhalten, dass wir da noch weiter drüber nachdenken und vielleicht auch theoretische Modelle erheben müssten.
Dann machen wir jetzt nochmal einen ganz großen Bogen, aber daran anknüpfend könnte man sagen, dass Autoritäten ein Interesse haben, dann diese Räume, die du gerade beschrieben hast, nennen wir sie mal Potenzialräume, zu kontrollieren. Also da habe ich jetzt gerade eben an die Spiele gedacht, die eben in der DDR nicht erlaubt waren. Oder, jetzt kommt der große Bogen, du als Kirchenhistoriker, ja. Das Verhältnis von Kirche und Spiel.
Ja. Also, wir können es sogar anders nochmal sagen. Also Kontrolle, bestes Beispiel ist für den Nationalsozialismus. Also damals, also das sieht man ja ganz stark. Vielleicht war auch schon deswegen, das müsste man nochmal anders erforschen, aber offensichtlich waren auch schon damals Brettspiele, also vor dem Zweiten Weltkrieg, ein Ding in Deutschland. Und das hat man ja doch sehr konsequent geschafft, verschiedenste Spiele zu entwickeln, die die Ideologie des Nationalsozialismus in Spiele reingebracht hat. Also das ist ein ganz, ganz klarer Punkt. DDR ist ein anderes Beispiel, obwohl es ja bei der DDR, finde ich, nochmal sehr interessant war, dass man ja wirklich, also das so Underground-Szene. Jetzt nochmal Kirche als letztes Beispiel. Da gibt es ja die wildesten Geschichten. Am schönsten ist, der Inquisitor, der Brettspiele, hat öffentlich verbrennen lassen. Weil die Idee war, dass dadurch quasi der Heilige Krieg nicht funktionieren würde. Nur wenn man rein ist, kann man gegen Gefahr der Türken gewinnen. Das heißt, das Spiel ist ein ganz mächtiges Medium und ein Schlachtfeld, auf dem verschiedene Akteure versuchen, sich zu behaupten. Allein das ist ja eigentlich schon ein schönes Beispiel dafür, dass Brettspiele wirkmächtig sind, wenn man es jetzt wieder umdreht. Ich fände es aber total interessant.
Und instrumentalisiert werden können. Also das ist ja das, was du für den Nationalsozialismus sagst, ne? Weil es eben ein Medium ist und das Medium tatsächlich erstmal offen ist und nicht zielgerichtet.
Also und deswegen, dadurch können wir ja unsere Diskussion.
Das ist das, was du auch meinst, ist mit dem Werkzeug.
Ja, genau.
Das ist im Prinzip ein offenes Werkzeug. Ja. Das heißt, ich kann es nutzen für Demokratiebildung. Ja. Es ist aber an für sich eben nicht demokratiebildend.
Genau. Oder? Also das, ich glaube, das kann man sehr schön nochmal zusammenfassen. Ja, und dann also in der Hinsicht müssten wir unter Umständen auch einige Aussagen vielleicht dann nochmal differenzierter sehen, die wir in diesem wirklich auch kurzen Artikel, ich will es nochmal sagen, hervorstehen. Weil du dich auf Regeln, also Regeln können ja auch ganz furchtbar sein. Und wenn du dich auf bestimmte Regeln einigst, das ist dann eben auch keine Form von Demokratie mehr am Ende. Ja. Voll. Spannend.
Ja, finde ich jetzt auch tatsächlich nochmal im Gespräch. Vielleicht haben das viele andere schon gedacht. Für mich ist jetzt nochmal eine Erkenntnis, die ich mitnehme. Das, was du schon mehrfach gesagt hast, diesen Werkzeugcharakter tatsächlich. Also Spiele als Werkzeuge, die man eben auch zur Demokratieförderung einsetzen kann, aber weil sie eben einen offenen Werkzeugcharakter haben, auch instrumentalisiert werden können, Beispiel im Nationalsozialismus. Und insofern ist es nicht per se an für sich eben demokratiefördernd. Und das ist vielleicht ein Punkt, wo man drauf gucken kann. Und wenn man dann aber den Werkzeugcharakter erkennt, dann sind wir dann auch wieder bei Schule und einem Lernmedium, dann kann ich das so nutzen. Und das ist aber tatsächlich, wenn man da nochmal reinschaut in die Diskussion über den Einsatz von Spielen für gewisse Ziele, tatsächlich ja dann auch in der Szene sehr umstritten, was eben dann, das Spiel ist zweckfrei an und für sich und das Spielen und das Brettspiel. Und deshalb auch vorhin die Frage von mir, ne, weil ich glaube, es macht dann den zentralen Unterschied, sobald ich das Spiel als Medium begreife, hat es halt den Werkzeugcharakter und bekommt eine ganz andere Ausrichtung, als du das in vielen spielepädagogischen Veröffentlichungen lesen kannst.
Wo ich auch ganz, also da bin ich, da habe ich eine ganz klare Meinung zu tatsächlich. Also diese Idee des, also es ist, also was ich auch gar nicht mag, ist der Gamification-Ansatz zu sagen, man muss ja schon sagen, missbraucht quasi die Idee des Spiels, um alltägliche Dinge motivational zu unterstützen. Da kannst du auch wirklich furchtbare Sachen wieder mitmachen. Aber auf der anderen Seite zu sagen, dass das Spiel zweckfrei ist, das finde ich auch wieder schwierig, weil Spiel hat irgendwie immer einen Zweck. Und sei es am Ende nur, dass du dich gut fühlst oder dass du Menschen in Kontakt kommst. Also das finde ich dann wiederum zu einfach, muss ich auch ganz, ganz klar sagen.
Lass uns nochmal jetzt abschließend drauf gucken. Gibt's noch was, was du im Vorfeld gedacht hast, das würdest du gerne heute hier noch mitbringen, einbringen, was wir nicht angesprochen haben? Wir haben jetzt über viele Aspekte gesprochen, aber gerne.
Was ich nochmal ganz kurz einen Werbeblock machen würde für diese Ausstellung in Lübeck, wenn ich das einmal ganz kurz machen darf.
Dein Hut fürs Museum.
Genau, also ich habe mindestens drei Hüter auf, Board Game Historian, Bonn Lab und das Europäische Hanse-Museum. Denn da dürft ihr euch für alle Mittelalter-Interessierten, die dürfen sich freuen, denn am 9.10. eröffnet eben in Lübeck die Ausstellung Let's Play Mittelalter, die Games Geschichte erzählen. Und das Spannende daran, das finde ich wirklich spannend, ist, es ist nicht nur eine Ausstellung über Spiele, sondern die Ausstellung selber ist ein Spiel. Da arbeiten wir mit einem sehr interessanten Designstudio zusammen. Das heißt, ihr geht da rein, Die Story nur ganz kurz, ihr kennt ja alle Jumanji. Die Idee ist, du wirst eingeladen in ein Game Design Studio, um das beste Mittelalterspiel aller Zeiten zu testen. Das ist die Story, du kommst rein, keiner ist da, verdammt, du baust dir deinen Charakter zusammen und zack, wirst du ins Spiel reingezogen, denn leider Gottes ist der Geist des bösen Abtes, das ist aktueller Stand, der es gar nicht witzig findet, dass ein Game Design Studio im alten Burgkloster errichtet wurde, denn der Ort dieser Sonderausstellung ist tatsächlich ein altes Burgkloster. Genau, und da kannst du die verschiedenen Level durchspielen und wir behandeln sowohl digitale, wie aber eben auch analoge Spiele, was euch nach dieser Folge mit Daniel nicht wundern wird, weil ich bei dieser Ausstellung ja eben auch mitwirken darf. Und wir haben eben auch ein reichhaltiges Programm für Lehrkräfte. Deswegen das, was ich euch mal mitgeben wollte, was für die Leute vielleicht spannend ist. Lübeck ist natürlich auch sehr nördlich gelegen, aber wer in der Umgebung ist, ist herzlich eingeladen, vorbeizuschauen. Werbung, Klammer zu.
Genau, für die meisten wird es ja auch passen für die Herbstferien und die Folge hier erscheint Mitte Februar. Insofern haben vielleicht nicht alle ihre Planungen abgeschlossen und dann lohnt es sich, da hinzufahren. Du hast so viele Hüte auf, man könnte dich so ein bisschen als Hans Dampf in fast allen Gassen beschreiben. Das macht es ja auch so spannend im Gespräch mit dir, weil du so unterschiedliche Perspektiven mitbringst. Und für mich eine letzte Frage, wenn du nochmal guckst, was würdest du dir für die Zukunft wünschen? Und da kannst du dir den Hut aussuchen, kannst auch alle Hüte gleichzeitig aufsetzen. Aber die vielen Dinge, die wir jetzt gerade schon angesprochen haben, das ist zum einen die Spieleforschung, das ist dann das LAGIP mit den Aktivitäten, das quasi in die Gesellschaft reinzutragen. Boardgame Jam hast du eben schon genannt. Mhm. Demokratie, Förderung, Bildung, also das ist ja, ne, Spiele in Museen, das ist ja sehr breit angelegt gewesen. Insofern, wenn du mal so in die nächsten 3 bis 5 Jahre reinschaust, was würdest du dir wünschen bei den vielen Dingen, die aktuell noch fehlen? Die hast du ja auch schon angesprochen, aber wenn du da sagst, das wäre mir jetzt wirklich wichtig, dass das in den nächsten Jahren in Deutschland passiert.
Also, hier gibt es eine Sache ganz klar, und das wäre eine Form von planbarer, langfristigen Institutionalisierung. Es gibt in Nürnberg, das ist ja auch kein Geheimnis, das Deutsche Spielearchiv, so, das ist die einzige Institution, die es gibt. Die sind aber komplett, also ich hoffe, die werden das hören auch, die nehmen das mir nicht übel, aber überfordern deren Sicht, dass es zu wenig Stellen sind für das, was gemacht werden kann. Und es ist eben auch sehr weit im Süden. Wenn wir diese ganzen Thematiken, und das merken wir auch so ein bisschen bei Schul und Spiel gerade nochmal, ohne feste Institutionen, die auf lange Zeit angelegt sind, kann keine nachhaltige Entwicklung stattfinden. Wir hatten in der Vergangenheit immer mal wieder Persönlichkeiten, die sich für ein bestimmtes Thema sehr stark gemacht haben. Und das Schlimmste, was denn passieren kann, diese Persönlichkeiten, also entweder sie haben keinen Bock mehr, gehen raus oder sie sterben auch einfach und dann kann es gut sein, dass alles weg ist. Und wenn es irgendeine Möglichkeit gibt, das zu sammeln, wäre, glaube ich, ein riesengroßer Vorteil. Da passiert gerade vieles. Unterschiedliche Ahnung, aber das wäre etwas, ich würde mir in 5 Jahren wünschen, dass es irgendwo einen Ort gibt, wo man als Spielewissenschaftler hingeht und sagen kann, hey, guck mal, unterstütze mich doch mal, hier habe ich eine Schriftenreihe oder das wäre etwas Schönes, was, glaube ich, wichtig ist.
Vielen Dank, Lukas. War mir eine Freude, mit dir zu sprechen. War mich auch sehr, es geht ja nach Koblenz und damit in die Nähe von Bonn und da gibt es sicherlich die eine oder andere Gelegenheit, zusammen zu spielen und vielleicht auch mal ein Projekt anzugehen. Vielen Dank, dass du da warst, für deine Zeit.
Da wirst du nicht drum herum kommen, zumindest um das gemeinsame Spiel.
Dann machen wir den Deckel drauf für heute und wir sehen uns spätestens in einem halben Jahr. Mach's gut.
Tschüss.